Nee.
So. Das Kabinettstückchen. Dein Podcast für Politik, Kultur und Nonsens. Mit dem linken Bundestagsabgeordneten Michel Brandt und dem Schauspieler Ralf Wegner. Alte Freunde, Kollegen, Weggefährten, Quasseltanten. Folge 3. Zwieback und Gehwegplatten.
Moin Michel.
Moin Ralf.
Und herzlich willkommen auch wieder an den festverbauten und mobilen Empfangsgeräten beim Haareschneiden, bei der Fußpflege oder im Biergarten. Zumindest in Niedersachsen. Und in Thüringen.
Echt? Thüringen und Niedersachsen?
Oder war das Mecklenburg-Vorpommern? Also zumindest nicht in Bayern.
Nee, MacPom ist nur die Ostsee wieder auf.
Ach, ist ja auch egal. Also herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Das Kabinettstückchen. Dein Podcast für Politik, Kultur und Nonsens mit Michel und Ralf. Ja, ich steig einfach nicht mehr durch. Also ich habe, also keine Ahnung. Ich glaube.
Die ganzen Einzelmaßnahmen? Nee, tatsächlich nicht. Es geht jetzt ja auch wirklich Schlag auf Schlag. Ja, bald machen wir dieses Format wieder live beieinander, was?
Ja, wahrscheinlich, ne? Können wir uns bald in einem Raum befindend diesen Podcast aufnehmen. Das hätte doch auch durchaus Vorteile.
Das schon bei Folge 3. Na gut, umso besser.
Naja, aber es ist jetzt ja auch echt schon, lang ist's her, könnte man sagen, seit wir uns gesprochen haben. Zwischen Folge 2 und Folge 3 ist relativ viel Zeit vergangen, was daran liegt, dass du einfach echt einen Terminplan hast, der abartig voll ist.
Der das nicht immer so richtig zulässt, selbst so eine halbe Stunde quatschen, ne? Naja. Hast du denn einen Cocktail in der Hand, Ralf?
Ein Cocktail? Wieso?
Ja, sicher, ein Cocktail.
Ein Bobtail.
Heute? Nee, ein Cocktail tatsächlich, dachte ich. Ich dachte,
wegen 8. Mai,
oder was? Befreiung. Genau, wegen 8. Mai, dachte ich. Könnte man ja vielleicht das heute auch mit Cocktail machen, wenn wir hier schon so nett beieinander sitzen. Denn zwar leider kein offizieller Feiertag, aber ich finde, wir sollten doch alles dafür tun, einen draus zu machen, oder? Nach dem Motto, wer heute nicht feiert, der hat verloren. So sieht das nämlich tatsächlich aus.
Ja, wer heute feiert, hat auch verloren, aber zu Recht. und ja, zum Glück. Zum Glück.
Und zum Glück.
Ja. Genau. Nee, also ich wäre dabei. Ich hab ein Wasser und einen Kaffee, habe ich. Damit feiere ich.
Ja. Ja, ich war gerade schon unterwegs. Wir waren gerade hier an der alten Synagoge in Karlsruhe, die 1938 von den Faschisten ausgebrannt und kaputt gemacht wurde. Mhm. Und haben da gemeinsam mit der VVN und die Linke und der DKP ein bisschen so eine kleine Gedenkveranstaltung gemacht, trotz Corona, also schön mit Masken und Sicherheitsabstand, aber ein bisschen was niedergelegt und ein bisschen zusammen gewesen. Und da habe ich so gedacht, Mensch, jetzt könnte eigentlich die Cocktailbar direkt öffnen.
Ja. Aber das ist, das funktioniert dann aber, also trotz Corona, dass man Mahnwachen anmeldet und abhält.
Ja, mittlerweile wieder. Also es hat sich tatsächlich relativ schnell gedreht. Es gab da ja auch ein paar Urteile, auch vom Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe, die einhellig gesagt haben, man kann das Versammlungsrecht, und das finde ich auch sehr gut, nicht pauschal einfach einschränken, sondern es muss immer eine von Fall zu Fall Abwägung geben. Ja. Und wir hatten hier dann 2 Tage nach diesem Urteil eine erste Kundgebung oder so eine kleine Aktion der Seebrücke. Da war die Polizei noch sehr, sehr, sehr rigide und hat die ganze Zeit uns auch versucht zu erzählen, dass Versammlungen verboten sind und dass das alles nicht geht. Trotz Sicherheitsabstand und immer nur 2 Personen zusammen unterwegs und so. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert. Also es war ja auch genau heute vor einer Woche, 1. Mai. Da hatten wir tatsächlich auch wieder eine größere Kundgebung. Mhm. In Karlsruhe mit so 250 Menschen, aber auf einem sehr großen Platz und einfach wirklich so mit Abstände markiert und waren das erste Mal eigentlich wieder so richtig real life auf der Straße.
Ja.
Und insofern ist da schon wieder einiges möglich.
Und was genau war die Begründung bei der Seebrückendemo? Warum das nicht möglich sei, trotz, ihr wart in Zweiergruppen unterwegs oder so auch, ne? Also Sicherheitsabstand.
Ja, genau, das war wirklich noch nicht mal eine Kundgebung. Ich hatte dann zwischenzeitlich mal angedroht, irgendwie, ich melde eine an.
Ja.
Aber ehrlich gesagt war das wirklich mehr so ein Spaziergang. Und da war, also entweder haben die dieses Urteil nicht mitgekriegt oder ich weiß nicht, was da die Ansage war. Da sind die, muss man sich auch mal vorstellen, wir sind mit 2 Leuten gelaufen mit dem Transparent und hinter uns war dann ein Polizeiauto, wo 6 Polizisten, so ein 9-Sitzer, wo 6 Polizisten ohne Masken drin saßen und haben uns gesagt, dass das nicht geht, was wir gerade machen, wegen Sicherheitsmaßnahmen. Und wir durften spazieren gehen, aber nur ohne politische Botschaft, Aha. weil jetzt kommt's, wenn mehrere Menschen spazieren gehen mit einer politischen Botschaft, müssten sie das ja als Versammlung werten und Versammlungen seien derzeit verboten. Mal abgesehen davon, dass das rechtlich Müll ist, war das auch wirklich eine sehr absurde Begründung. Also deren Meinung nach, wenn wir kein Transparent in der Hand gehabt hätten, wäre es okay gewesen.
Also was das angeht, wird das wahrscheinlich echt Zeit, dass man das Versammlungsrecht wieder komplett herstellt, weil das sonst einfach auch absurde Früchte trägt, so, ne? Ich meine, es ist halt immer in der Einzelfallabwägung natürlich dann auch immer, also was es ja eh bei Demonstrationen ist, abhängig davon, wer darüber entscheidet, was genehmigt wird und was nicht. Aber bei diesen Hygienedemos in Berlin und Stuttgart wurde ja jetzt, also wird ja auch schon wieder der Opfermythos geschwungen, dass Leute verhaftet würden, weil, also mit dem einzigen Grund, weil sie das Grundgesetz in Händen hielten und das Grundgesetz in Händen zu halten in Deutschland schon als ungewollte politische Äußerung gesehen wird.
Was da in dem Bereich gerade abgeht. Also zum ersten stimme ich dir natürlich zu, dass es total wichtig ist, dass wir Grundlagen dafür schaffen, dass Meinungsäußerungen auch in Form von Versammlungen endlich wieder möglich sind. Natürlich auch unter Auflagen. Ich muss sagen, da wo ich bis jetzt war, hat das auch gut geklappt. Aber was da irgendwie bei diesen, du hast gerade angesprochen, Hygienedemos und sonstigen, was sich da drum schart, gerade los ist, das lässt einem ja wirklich, ich weiß nicht, also mit Entsetzen draufblicken. Ich habe irgendwie gesehen, dass morgen in Stuttgart eine Demonstration angemeldet ist, bei dem irgendwie 10.000 Leute erwartet werden. Und als das hier in Karlsruhe war beispielsweise, die Leute irgendwie skandiert haben, Mundschutz ab und so Zeug. Ja, da sieht man dann wieder die andere Seite der Medaille. Da wird einem dann irgendwie ganz anders, finde ich.
Also es gab in Karlsruhe auch schon eine...
Zusätzlich zu dem Müll, der da noch verbreitet wird, schon. Das muss man wahrscheinlich noch dazu sagen.
Ja, ja. Also es gab in Karlsruhe auch schon eine Hygienedemo. Oder?
Es gab in Karlsruhe auch schon so ein Ding, interessanterweise angemeldet von einem FDP-Mitglied und ich glaube auch von einem Mitarbeiter der FDP.
Ja.
War dann aber trotzdem das, was ich weiß von dem, was ich da versammelt habe, wirklich eine krude Mischung mit merkwürdigsten Positionen und eben auch Rufen wie Mundschutz ab und wir sind das Volk, Zeug und so. Also, und ich habe gesehen, dass jetzt für morgen auf jeden Fall ja auch wieder was angekündigt ist und eben die ganz große halt in Stuttgart.
Ja, aber also das mit dem Mundschutz, das ist natürlich auch schwierig, ne? Also was da mittlerweile durchs Netz geistert zum Thema Mundschutz, das hat schon Art. Also es gibt ja diesen netten veganen Koch, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, der auch in Berlin agiert und wohnt und so, der jetzt, glaube ich, in den Untergrund gegangen ist, um die Diktatur zu bekämpfen, I don't know. Jedenfalls hat er mal so die Frage in den Raum gestellt mit drei Fragezeichen, ob der Mundschutz nicht das neue Hakenkreuz sei.
Das neue Hakenkreuz?
Ja, denk mal drüber nach, Michel, weil wenn du Mundschutz trägst, dann bekennst du dich zur Diktatur. Die dir auf, weißt du? Das ist
Ausrufezeichen, 1-1, Ausrufezeichen.
Ja, ja.
Oh Gott, ja, aber das ist einfach so crazy, worauf die Leute da gerade überall anspringen.
Außerdem wird man ja krank.
Diese verzweifelte Suche nach einfachen Antworten oder nach irgendwas, was es für die Leute erklärt und im Zweifel entweder gibt es das alles nicht. Ich kriege im Moment, also ich mache so Telefonsprechstunden, ja. Und zusätzlich kriege ich natürlich, kannst du dir vorstellen, Bürgerinnenanfragen und E-Mails ohne Ende. Und was ich da alles lese, also in der Bürgerinnensprechstunde mehrfach gehört, Viren gibt es nicht, also gibt es einfach generell nicht. Das ist alles eine Verschwörung. Dann, was mir sehr gut gefallen hat, eine lange Zuschrift, Merkel hat das Virus erfunden.
Ach so.
Also was ja im Prinzip besagt, dass Merkel ja eigentlich schon die komplette Weltherrschaft hat, oder? Weil die hat das ja international dann anscheinend alles im Griff. Also da geht es dann ja nicht nur, also weil da wurde gesagt, Merkel macht es jetzt nur, damit sie nochmal Kanzlerin werden kann.
Nachdem sie den Parteivorsitz schon abgegeben hat. Ach so.
Ja, ja, genau. Deswegen hat sie ja Corona erfunden. Sie hatte da keine andere Chance mehr, aber jetzt legitimiert sie sich wieder dadurch. Aber das Ganze hat sie natürlich international, ich weiß nicht, ob sie es mit China, eigentlich wollte ich das nochmal zurückschreiben und nachfragen, da fehlt mir dann leider ein bisschen die Zeit, wieso das dann über China gekommen ist, ob das wegen der Unauffälligkeit ist oder so, aber das wird man mir dann vielleicht irgendwie auch nochmal erklären.
Also ich finde das auf jeden Fall eine krasse Expertise. Ich dachte bis jetzt, die Frau wäre Physikerin, aber dann ein Virus, was es nicht gibt, zu erfinden, das finde ich, also Respekt.
Ja gut, anscheinend hat sie es ja nicht alleine gemacht. Also es ist ja
Ach so.
Mit Bill Gates da zusammen alles
Ja, also ich finde, man muss sich dann auch mal entscheiden. Also laut Ken Jebsen sind ja auf jeden Fall Bill und Melinda Gates die Weltführer. Und die Merkel-Regierung ist auf deren Payroll. So. Also alle.
Der Merkel ist ja auch die Tochter von Erich Honecker und hat in der DDR das alles gelernt, was sie jetzt anwendet.
Ja, doch, ich glaube, ich bin auch echt noch so ein bisschen verwirrt und angefasst, peinlich berührt und aufgebracht aufgrund dieses Ken Jebsen-Videos, was ich da gesehen habe, wo der eine halbe Stunde lang im Brustton der Empörung vermeintliche Fakten.
Hast du dir das komplett, sag mir bitte nicht,
dass doch, ich habe, das komplett doch, ich habe mir das aus Recherchezwecken komplett angeguckt und ich habe auch noch das.
Alter, da hätten wir eine komplette Folge aufnehmen können in der Zeit.
Und ich habe auch noch das halbe Joker-Video angeguckt. Es gibt nämlich auch noch eins, wo er sich als Heath Ledger Joker geschminkt hat und so, wenn man sich so aus der Kameraperspektive wegdreht und so.
Jetzt macht die Leute nicht heiß da drauf.
Haben die alle Angst? Naja, doch, also ich, aber dann, das war mir schon zu spät, ich musste ausschalten, weil sonst hätte ich Albträume bekommen.
Also, ist das auch von jetzt, oder was? Von
ihm? Ja, glaube ich. Also ich glaube, der nennt das irgendwie Flüstervideos oder so. Das sind so. Ich glaube, jetzt ist er damit durch, weil ab jetzt geht er, glaube ich, in den bewaffneten Widerstand. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist er auch Grund dafür, dass jetzt, glaube ich, in Stuttgart mittlerweile dann wie viel tausend?
Naja, also letzte Woche waren tatsächlich, also habe ich zumindest gelesen, knapp 5000 Leute da auf dem Cannstatter Wasen.
Ja, genau.
Und ich meine, das, was ich jetzt gehört habe, ist, dass sie jetzt, wenn dieser komische Ken Jebsen da kommt, mit bis zu 10.000 Menschen helfen.
Genau, und in diesem Video lobt er halt diese 5000 Leute explizit und sagt so, ja, dann komme ich zu euch, dann unterstütze ich euch, bla. Ja, also jedenfalls ist es laut ihm, sind es ja Bill und Melinda Gates, die Weltherrschaft haben und 80% der WHO besitzen und die Regierung besitzen und Christian Drosten besitzen und das RKI besitzen und und Afrika sterilisieren und.
Um es mal einmal ernsthaft irgendwie zu fassen, das ist einfach so krass. Aber ich finde das, also es sagt schon politisch auch irgendwie anscheinend nicht möglich ist, eine Debatte zu führen, die eine reale Orientierung gibt. Also für mich zeigt das auch ein bisschen, dass so ganz viele, also neben dem, dass sie eh auf so krude Theorien irgendwie kommen und irgendwie nach Antworten suchen, aber dass einfach auch die politische Debatte anscheinend nicht so läuft, dass sie so viele Leute irgendwie ausschließt und es irgendwie nicht schafft zu orientieren. Also ich denke das auch die ganze Zeit in meinem Laden, also bei der Linken, ja. Wir müssen uns irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich mehr darauf konzentrieren, auch nochmal orientierende Debatten nach vorne zu treiben, an denen sich Menschen irgendwie ranhängen können. Aber ich finde es furchtbar schwierig. Also es erschreckt mich gigantisch, was da gerade abgeht. Ich meine, ich kann nicht einschätzen, wie lange sich das jetzt hält und was das ist, aber dass da so viele Leute drauf abgehen und anspringen, das ja lässt einen echt ein bisschen fassungslos zurück.
Also es ist ja jedem unbenommen und so, dass die Situation Ängste auslösen kann oder Ängste auslöst und Sorgen und vor allem ja auch, also Sorgen gesundheitlicher, aber auch finanzieller, wirtschaftlicher, zukunftsperspektivischer Natur. Das ist ja alles total legitim und dass viele Menschen gerade auch von einem kompletten Abgrund stehen, was die Zukunft angeht, ja, auch das.
Aber genau das meine ich, warum reden wir nicht darüber? Also das finde ich so krass. Also warum wird dann jetzt, also da wird sich an so einem Mundschutz irgendwie aufgehangen, aber anstatt zu diskutieren, was bedeutet das eigentlich in unserem Gesundheitswesen? Was könnte man damit daraus jetzt eigentlich schließen, was da gerade passiert ist und was wir irgendwie auch gesehen haben in unseren europäischen Nachbarstaaten und was wir weltweit noch erleben werden? Was bedeutet das eigentlich, dass wir in einem Wirtschaftssystem sind, dass wenn man es 4 oder 8 Wochen runterfährt, dass das bedeutet in der Konsequenz, dass Hunderte, Tausende, Zehntausende Menschen Hungersnot leiden werden oder sagen wir mal in Deutschland zumindest um ihre Existenz bangen. Ja, das ist doch irre. Also wenn man sich diese weltweiten Corona-Folge, wenn man sich damit mal beschäftigt und irgendwie sieht, oh, in Äthiopien zusätzlich zu dieser Heuschreckenplage, die es da gibt, bedeutet Corona mit all dem, was da jetzt eben dranhängt, dass da 24 Millionen Menschen hungern werden. Das ist doch irre. Und in Deutschland bedeutet das, dass so und so viele Leute in die Arbeitslosigkeit gehen, aufs Kurzarbeitergeld zurückgeworfen werden, ihre Miete nicht mehr zahlen können. Was ist das für ein abstraktes oder merkwürdiges System, was wir uns da selbst auferlegt haben? Und anstatt, dass man diese Debatte irgendwie vorankriegt, nichts. einfach nichts, bis auf in so einer kleinen linken Bubble, kommt man damit einfach überhaupt nicht vor. Das ist eigentlich das, was so bitter ist. Weil es gibt gerade doch so viel zu besprechen und zu diskutieren. Es gäbe doch so viel Anknüpfungspunkte, wo man von mir aus auch wütend sein kann und sich aufregen kann und von mir aus auch gegen die Herrschenden wettern kann und Sonstiges. Aber dann entlädt sich das an so Punkten, wo man sich irgendwie fragt, wie kommt man denn jetzt da drauf?
Ja, also zum Thema Heuschreckenplage in Ostafrika habe ich auch noch mal vor kurzem einen Ausschnitt von einer Dokumentation gesehen, dass das Welternährungsprogramm im Moment gerade es schafft, 2 Flugzeuge in die Luft zu bringen, um überhaupt Schwärme aufzuspüren und dann zu bekämpfen, weil das halt logischerweise auch zum Teil echt unzugängliches Gebiet ist, was du halt mit Jeeps oder sonst irgendwas halt nicht erreichen kannst. Und dass sie halt, wenn sie aufspüren, auch gar nicht mehr bekämpfen können, weil durch die Corona-Ausfuhrbeschränkungen und Grenzschließungen einfach denen die Mittel ausgehen, das zu tun.
Also genau, und überhaupt die Pestizide ausgehen. Einfach, die Trupps, die da unterwegs sind, um die Plage zu bekämpfen, sich einfach auch innerhalb Äthiopien oder der ganzen Region da auch gar nicht mehr bewegen können.
Und dass man das nicht hinkriegt, also als ja dann doch irgendwie weltweit agierende Organisation, die ja sowieso irgendwie von Spenden abhängig ist, das ist ja auch irgendwie schon pervers genug, aber dass man es nicht hinkriegt, dafür Sondergenehmigungen zu erteilen, sondern dann wieder bei dem berühmten Thema deutscher Spargel zu bleiben, dafür kriegt man es irgendwie innerhalb von einer Woche oder noch nicht mal einer Woche hin, Sondergenehmigungen zu erteilen, aber für Pestizide für Ostafrika, was ein Riesenproblem werden wird, ja, zusätzlich zu den Problemen, die es dort eh schon gibt vor Ort und die auch die Wirtschaftskrise weltweit und auch ja die auch Afrika betreffend irgendwie auslösen wird, dass man das nicht hinkriegt, dieses Problem zu sehen und zu bekämpfen, das ist doch absurd.
Ja, total.
Aber ich zeigt halt auch nochmal die Verknüpfung, ne?
Wir stolpern da aber gerade in den Gebieten, wo sich ja Krise auf Krise auf Krise irgendwie häuft, überall total in die Katastrophe, weil ich meine, jetzt werden auch noch, das ist ja ein Gebiet, wo wir auch gerade ganz schnell rumkämpfen sind, sowohl Entwicklungsgelder als auch Gelder der humanitären Hilfe einfach umverlagert. Also wenn die beispielsweise für irgendein Projekt zur Verfügung standen oder so, wird das Geld jetzt einfach genommen, um halt erstmal die Corona-Pandemie irgendwo, wo es geht, einzuschränken. Das Problem ist nur, dass die anderen Krisen dadurch ja nicht weg sind. So, und eigentlich ist es sozusagen ja sehr, sehr kurzfristig, und anstatt irgendwie jetzt Hilfsprogramme aufzulegen, die tatsächlich auch das abdecken können, dass zumindest das, was schon zugesagt ist, was ja eh auch viel zu wenig ist, erhalten bleibt, nicht mal das passiert, ja, im Gegenteil. Also im Moment herrscht ja überall das Prinzip, und es geht ja innerhalb der EU schon los, und bei Geld und Gesundheitsmitteln horten, horten, horten und möglichst wenig Zusagen machen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass so Player wie die USA mittlerweile einfach sich dem komplett entziehen und einfach auch komplett raus sind aus der Nummer.
Ja, also ein Teil dieser Verschwörungstheorie ist ja auch, dass die WHO gekauft ist von Bill Gates, beziehungsweise dass er sie zu 80% besitzt, was nicht stimmt. Was allerdings stimmt, ist, dass die WHO sich zu 80% aus privaten, zweckgebundenen Spenden finanziert. Und das liegt wiederum daran, dass irgendwie die USA 1993 gesagt hat, ja, nö, WHO wollen, nö, lass mal weniger zahlen jetzt. So. Und seitdem hat sich das so peu à peu aufgebaut, dass tatsächlich nur noch 20% des gesamten Etats der WHO aus Pflichtbeiträgen der Weltgemeinschaft finanziert wird. Und 80% davon sind halt Spenden. Und davon sind auch Spenden der Bill und Melinda Gates Foundation. Aber er hat nicht 80% gekauft, mal davon abgesehen.
Wäre das nicht schön, wenn dieses Geld, was da immer über private Stiftungen und bei irgendwelchen Milliardären rumliegt, wenn der Staat sich das nehmen würde, um damit seinen Verpflichtungen nachzukommen, als wenn das immer alles so ein Privatspielplatz bleibt? Ja, das wäre doch mal ein berechtigter Kritikpunkt.
Das finde ich. Es ist ein absolut berechtigter Kritikpunkt zu sagen, warum ist das so, dass eine UN-Organisation abhängig ist von 80% Privatgeld.
Genau,
so ist es. Das ist ein Skandal, so.
Aber klingt halt ein bisschen anders als das, was wir auf diesen netten Demos in Stuttgart uns so anhören dürfen.
Ja, das ist richtig. Ja, richtig, aber es ist halt nicht ganz so catchy vielleicht.
Genau. Aber es gibt ja wirklich unterschiedliche Ausprägungen. Hast du zum Beispiel dieses, ich will eigentlich gar nicht schon wieder drauf kommen, egal, das muss ich auch nur kurz loswerden. Hast du dieses Bild gesehen aus München von dieser Demo, also auch irgendwie so eine Hygienedemo, wo du irgendwie einfach nur so 100 tanzende Hippies da gesehen hast, die irgendwie gegen Corona oder ich weiß gar nicht ansingen und in so Flatterkleidern über den Platz tanzen?
Unfassbar. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber
ja, auf der gleichen Kundgebung stehen halt irgendwelche Faschos rum und die irgendwie da Hand in Hand, also es ist alles so skurril, wirklich Wahnsinn. Aber ich wollte jetzt gar nicht schon wieder drüber reden, ist mir nur gerade eingefallen.
Grundsätzlich, das Konglomerat ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. Also es ist einfach eine sehr, sehr bunte Mischung von, also ich habe eine Islamistin gesehen, halt die Yoga-Leute, BaumumarmerInnen, Hardcore-Nazis, es ist halt einfach eine sehr, ja, heterogene Truppe. Worauf wollte ich hinaus? Achso, ich dachte, du meinst hast du das aus München gesehen, irgendwie das Bild von Markus Söder mit seiner Bayern-Rauten-Maske, das geht mir auch
nicht aus dem Kopf. Die er zugeschickt
bekommen hat. Das hat er ja auch ungefähr in 20 Interviews gesagt. Man kommt mir ja zum Beispiel das zugeschickt.
Das war wirklich ein sehr netter Zusammenschnitt. Mein Gott, da stehst du dann morgens aus, ich kenne das ja so in der Politik, da steht man so morgens so auf und denkt, heute verbreite ich so eine Botschaft. Und bei mir sind das dann, würde ich eher sagen, so politische Dinge, also so irgendwie, keine Ahnung, ein Thema, was ich hochzwirbeln will und dann über so verschiedene Kanäle spiele oder auch in Interviews irgendwie betone. Und bei Markus Söder ist es dann halt die zugeschickte Bayern-Maske. Das ist so geil. Also ich stelle mir vor, habe ich ja morgens auch so eine Bürorunde, wo man dann so berät, Mensch, was bringen wir heute raus, was machen wir heute? Und dann kommt, Mann, Markus, du, erzähl doch mal, du hast doch so eine Maske zugeschickt bekommen. Und dann macht er einfach den ganzen Tag nichts anderes als Interviews geben, wo er erzählt, dass er eine Atemschutzmaske in Bayern-Muster zugeschickt bekommen hat. Fantastisch.
Das ist ja, die er aus der Innentasche seines Jacketts holt und dann wieder zurücksteckt, wo ich mir denke, jo, das hilft bestimmt. schön noch mal ein bisschen an.
Es gab auch kein Video, wo er sie getragen hat, oder? Sondern er hat sie wirklich immer nur rausgeholt.
Na doch, egal. So einmal für so einen Fototermin bei einer Pressekonferenz hat er sie, glaube ich, aufgesetzt. Und dann, glaube ich, zuletzt, die waren ja bei Roche, glaube ich, bei so einem, dieser Firma da. Was machen die? Pharma, Bums, Cremes, irgendwie so. Chemie. Irgendwas war der zur Werksbesichtigung und da hat er die auch auf. Alle hatten da ihre schönen Fließmasken und er hatte, glaube ich, seine Bayernmaske auf, ja.
Ja, auf jeden Fall harte Politik zum Abgewöhnen. Ich stelle mir das wirklich so vor, morgens in der Bürorunde, Mensch, was machen wir heute? Und dann zieht man das einfach so den ganzen Tag durch. Und kommt ja auch gut an. Prima.
Ja, das ist ungefähr so wie der Satz, wir dürfen jetzt keinen Rückfall erleiden. Ich weiß auch gar nicht, oder Merkel hätte das Heft des Handelns aus der Hand gegeben, obwohl das hat auch Dietmar Bartsch gesagt. Aber es ist dann einfach die Häufung der Aussagen und eben der immer gleichen Floskel, die dann halt einfach irgendwie so ein bisschen, ja, ja, sagen wir mal, inspirationslos.
Wenn es um Botschaften geht, kann ich das ja sogar noch nachvollziehen. Ne? Wie gesagt, wir sitzen auch mal mit meiner Fraktion zusammen und überlegen, okay, wie kriegen wir jetzt ein bestimmtes Thema, eine Botschaft irgendwie durch? Und dann sabbeln halt alle irgendwie 3 Stunden dasselbe mal nach außen. Das ist ja logisch, um irgendwie eine Reichweite, eine Wirkung oder sowas zu erzielen. Aber bei diesen unpolitischen Dingen finde ich das schon, nennen wir es mal skurril.
Ja, oder anbiedernd. Ich glaube, kann das schon so nennen, ja.
Wir machen das hier jetzt länger, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich bin ja nach wie vor, und ich war es auch schon vor Corona, der Überzeugung, dass der tatsächlich neuer Kanzler wird. Also gegen alle Verschwörer, die glauben, Merkel macht jetzt die 5. und nur deswegen gibt es Corona. Das teile ich nicht ganz, sondern ich glaube wirklich, der Söder wird Kanzlerkandidat bei der CDU.
Ich habe heute tatsächlich auch nochmal irgendwie eine Umfrage gesehen, dass also der hat auf jeden Fall auch krass an Zustimmung gewonnen jetzt, dass der Unionskanzlerkandidat werden soll.
Weil der Laschet, der wird nervös, der übersteuert, der wird nervös.
Der ist gar nicht mehr so knuffig, wie der mal war, ne?
Der ist jetzt so verbissen. Der rennt so hin und her und weiß auch nicht so genau und übersteuert irgendwie permanent. Und der Söder,
was total ekelhaft ist gerade. Ja, was total ekelhaft ist, oder was ich total ekelhaft finde an Armin Laschet gerade, ist dieses, da schließt sich der Kreis zu dem, wo wir angefangen haben. Sein Vokabular deckt ein bisschen die Ecke ab, über die wir vorher geredet haben. Weil er hat nämlich ja einmal, glaube ich, gesagt, er lasse sich nicht von Virologen seine Politik vorschreiben. So ganz grob wiedergegeben. Und jetzt gestern hat er nochmal gesagt, ich habe gerade ein Hirnloch, das können wir schneiden.
Das wird auf jeden Fall gestern, nicht geschnitten.
Nee, das wird auf jeden Fall nicht geschnitten. Nee, gestern hat Armin Laschet gesagt,
was hat er denn gesagt?
Er könne es nicht mehr verantworten, die Eingriffe in die Grundrechtseingriffe. So, also dieses Wort, die Grundrechtseingriffe müssten jetzt zurückgenommen werden. Und das ist halt so diese, also das, da hat er ja natürlich recht mit. Aber man kann das auch anders formulieren, wenn das gerade einfach von so einer Ecke besetzt wird, ja, in die man vielleicht nicht möchte. Aber das zeigt halt, dass er gerne in diese Ecke möchte. Ja, oder zumindest gerne in diese seine Angelroute mal auswerfen möchte.
Diese Kommunikation ist natürlich auch Schwachsinn. Erst macht man, also zieht's hoch und sagt, das muss jetzt alles sein. Und dann so zack, auf einmal an einem Punkt sagt man alles unnötig und alles Quatsch und kann alles weg. Weißt du, das ist irgendwie auch, also von der ganzen Kommunikationsstrategie und von der, ja, was da auch politisch hintersteht, natürlich irgendwie auch saudämlich, könnte man sagen.
Ja, es ist auch so sau offensichtlich, mit welchem Zweck diese Debatte auf diese Art und Weise geführt wird und welche zwei Nasen einfach permanent, also ich meine auch die Sendezeit bekommen, aber halt ihre Meinungen in die Mikrofone blubbern. Und das sind halt einfach nur mal die Personen, die für die Kanzlerschaft in Frage kommen. Es ist aber übrigens so, ich hatte mir ein Zitat aufgeschrieben, was ich mal so droppen wollte, auch zum Thema Corona, was jetzt aber auch gerade irgendwie eigentlich in einem ganz anderen Kontext, aber was jetzt irgendwie passt. Und zwar hat das der Kulturwissenschaftler Josef Vogel gesagt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich fand nur das Zitat gut. Vielleicht ist es ja auch blöd. Dann schreibt es uns in die Kommentare. Aber er hat gesagt, mit der Pandemie ist die Welt in ein Entwicklerbad gefallen. Einschub von mir für die Älteren unter uns erinnern sich. Entwicklerbad, also wenn man mit Film fotografiert hat, musste man den entwickeln. Und das gut, also mit der Pandemie ist die Welt in ein Entwicklerbad gefallen. Schon bald werde man genau sehen, welche Kontraste und Konturen sich herausprägen werden. Und das finde ich jetzt gerade natürlich einmal interessant im Hinblick auf die Verschwörungstheorien, dass das auf jeden Fall auch ein Kontrast und eine Kontur ist, die sich da sehr deutlich herausprägt. Warum das so ist, das haben wir schon kurz angerissen, also zumindest bei denen, die noch, also die das aus Angst irgendwie Dingen folgen jetzt. Aber natürlich auch, was irgendwie Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Kulturpolitik angeht, zeigt sich ja jetzt auch ein bisschen, wo der Fokus liegt.
Naja, es zeigt sich einfach, also ich meine, ganz, ganz stark, finde ich, das ist jetzt leider nichts Positives, was kommt, aber auch eine Schwäche der gesamten Linken, ich meine jetzt nicht die Partei, die Linke, sondern der gesamten Linken, dass das, was sich derzeit ziemlich wenig rausbildet, vor allem in der internationalen Politik, ist Solidarität, gemeinsames Handeln, sondern es zeigt sich einfach dieser neoliberale weltweite Kurs, der sich durchgesetzt hat, der einfach rein auf Verwertungslogik setzt und darauf auf Ellenbogenmentalität, und der Stärkste setzt sich durch. Und wie wenig wir es quasi schaffen, als Linke jetzt generell auch in dieser Krise da Umdeutungen hinzubekommen oder Alternativen aufzuzeigen. Ja, ich finde, ich nehme das irgendwie jetzt auch weltweit gesprochen, so das, was man so mitbekommt hier auch aus internationalen Diskussionen, als so sprachlos war. Wir sind so, ja, das kann man wirklich nicht nur darauf schieben, dass wir, das stimmt ja, ne, irgendwie weniger vorkommen mit unseren Thesen, auch als medial oder so, sondern das ist einfach schon, hat was damit zu tun mit diesem Umbau innerhalb der Gesellschaft in den letzten 20, 25, 30 Jahren, mit den ganzen Veränderungen, die da stattgefunden haben, und wie stark eigentlich wir mit einem Ansatz, den wir vielleicht haben, wie Welt auch anders aussehen könnte, kaum eine Rolle spielen und sehr marginalisiert sind. Das ist schon sehr, sehr bitter.
Ja, das ist es. Wir sind auch schon fast wieder am Ende unserer Zeit angelangt.
So können wir jetzt ja nicht schließen. Schlusswort zu alle. Hier geht nichts mehr.
Nee, also so möchte ich auch nicht schließen, sondern ich wollte noch ein Thema auf jeden Fall mit dir besprechen. Du hast am Anfang gesagt, zum Thema Cocktail, 8. Mai und so. Einmal zum, also ich glaube, wenn ich das richtig sehe, hat die Linke zu diesem Tag natürlich den als Feiertag zu beantragen bundesweit, und auch nicht nur so wie Berlin das gemacht hat, immerhin, aber nur für dieses Jahr wegen 75 Jahren Jubiläum, gesagt, dass man auch den Beitrag Russlands / der Sowjetunion an der Befreiung Deutschlands stärker in den Vordergrund rücken sollte, als das aktuell der Fall ist. Genau, da gehst du auch mit, oder?
Da gehe ich voll mit. Also mich hat das, ich habe zum Beispiel irgendwie relativ viel nochmal drüber nachgedacht, wie das eigentlich in meiner Schulbildung war, was ich da mitbekommen habe, weil ich jetzt so eine Umfrage wieder gelesen habe, bei einfach die Frage an die Bevölkerung hier, welches Land, welche Nation irgendwie die meisten Opfer, die meisten Toten im Zweiten Weltkrieg hatte. Und das ist einfach total krass, dass ich glaube irgendwie 40% oder so haben irgendwie gesagt USA, dann irgendwie so und so viel Prozent Frankreich gedöns und Russland kam ganz zum Schluss.
Okay.
Und dabei, also sind es einfach die größten Opferzahlen überhaupt, die Sowjetunion damals halt zu beklagen hatte. Aber alleine dieser kleine Aspekt, der zeigt, wie sich die Geschichte hier im Bewusstsein einfach auch verändert und sich entfernt von der Realität. Und dann, wie gesagt, ich habe dann irgendwie so ein bisschen an meine Schulbildung gedacht und erinnere mich, dass ich zum Beispiel über diesen Tag der Befreiung aus der Schule heraus, also nur aus dem Unterrichtsaspekt, nichts wusste.
Und das finde ich schon. Ja, es wurde ja, glaube ich, auch lange Zeit einfach nur als, in Deutschland zumindest, nur als Kriegsende bezeichnet. Genau. Ne? Also nicht Tag der Befreiung oder sonst irgendwas.
Ja, als ich in der Schule war, waren wir eigentlich über den Punkt schon drüber. Und trotzdem.
Naja, ja. Es ist halt auch so albern, zu sagen, Russland / die Sowjetunion hätte daran keinen Anteil, weil also alles, was danach passiert ist und zwischen 45 und 89, keine Ahnung, das muss man anders bewerten und das steht auf einem anderen Blatt. Aber für diesen Tag und für die Vernichtung oder den Sieg über NS-Deutschland und den Hitlerfaschismus ist die Sowjetunion nun mal Teil der Alliierten gewesen und hat einfach nur mal einen militärischen Beitrag geleistet.
Ja, so, nicht nur, also mit den Hauptbeitrag.
Ja, nicht eben. So.
Und zum anderen, also was heißt, das muss man anders bewerten, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil es ist ja die direkte Folge. Also auch das, was danach passiert ist und dass dass es die Besetzung gegeben hat und so, ist ja einfach die logische Folge und die klare Folge aus dem Hitlerfaschismus hier in Deutschland. Und deswegen finde ich, kann man das schon auch zusammen oder muss man es auch zusammen denken. Darf es eigentlich gar nicht trennen.
Okay, worauf ich aber am Schluss nochmal hinaus wollte, weil ich finde, das kann man heute nicht unter den Tisch fallen lassen, ist die Aussage von Alexander Gauland zu dem Thema. Und ich habe das hier tatsächlich auch nochmal als Zitat vorbereitet. Er ist ja absolut dagegen, dass der 8. Mai ein Feiertag wird, weil es irgendwie ein ambivalenter Tag ist. Aber das Zitat dazu ist halt interessant, weil das irgendwie sehr tief blicken lässt. Er hat irgendwie gesagt, es gäbe Positives am 8. Mai, Zitat, aber die in Berlin vergewaltigten Frauen werden das ganz anders sehen als der KZ-Insasse.
Unfassbar.
Also,
das ist so unfassbar.
Ich finde auch die Mengenangabe, die er damit irgendwie in den Raum stellt, sehr interessant. Also es ist der KZ-Insasse und die vergewaltigten Frauen.
Also, das ist ja einfach auch überhaupt kein zulässiger Vergleich. Es ist nicht eine Sekunde
Nein.
ein zulässiger Vergleich und hat auch in Anführungszeichen erstmal nichts mit dem Tag der Befreiung zu tun, beziehungsweise damit, dass der Faschismus Gott sei Dank besiegt wurde. Ja, keine Ahnung. Ich finde, eigentlich müssen wir ja gar nicht drüber reden. Man weiß, wo dieser Typ steht, man weiß, wo der mit seinen Truppen und in seiner Partei steht. Für die allerletzten, die es nicht begriffen haben, hätte das Vogelschiss-Zitat eigentlich ausreichen müssen. Ich würde da zu dem kommen, was ich am Anfang gesagt habe, wer heute nicht feiert, der hat verloren und Gauland gehört da mit Sicherheit zu den Verlierern.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. So. Nee, das finde ich tatsächlich ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind mittlerweile auch wieder auf Spotify vertreten. Wir hatten ein kleines technisches Anfängerproblem. Aber jetzt sind wir wieder auf Spotify vertreten, nach wie vor auf Soundcloud. Die Links dazu findet ihr wiederum in der Biografie unseres Instagram-Accounts, der da heißt Das Kabinettstuckchen. Denkt wie immer daran, sharing is caring. Und nächstes Mal reden wir wahrscheinlich über die Bundesliga, nehme ich an, Michel. Und vielleicht auch nochmal intensiver über Moria. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, bleibt bunt, bleibt gesund und wir hören uns.
Genau, das machen wir. Mach's gut, Ralf. Ciao.
Ciao, Michael. Ciao. Das Kabinett-Stückchen. Das Kabinett-Stückchen. Das Kabinett-Stückchen.